And now, time for some amusing and human experiments.
When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between
right and wrong.
As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take
four drinks.
So, hallo zu einer neuen Ausgabe vom Thekencast. Und wer jetzt überrascht ist, mich als diesmaligen Moderator zu hören und nicht jetzt irgendwie die zierliche Stimme oder die schöne Stimme von Max zu hören, weil wir den Film End of Days besprechen. Ja, es gibt leider wieder schlechte Neuigkeiten. Wir haben eine, wie ich finde, sehr schöne Aufnahme letztes Mal gemacht zu End of Days. Nur leider hat bei jemandem die Technik versagt. Ich möchte keine Namen nennen.
Max.
Derjenige hat drei Buchstaben.
Max.
Deswegen,
Moment mal, ich weiß aber nicht. Schock.
Ich habe eine Dose Faxe getrunken für diese Aufnahme. Ich habe so geklungen, als hätte ich eine Dose Faxe getrunken für die Aufnahme. Und Max' Aufnahme war scheiße.
Ich hatte ein gutes Intro vorbereitet.
Du hattest ein sehr gutes Intro vorbereitet. Es ist nur schade, dass es nie jemand hören wird.
Was war denn nochmal dein Intro?
So. Möchtest du es nochmal vortragen? Nein. Leider gibt es nochmal eine zweite Lost-Episode wohl offensichtlich. Und es wurde...
Jeder darf mal.
Ja, jetzt haben sie ja alle schon mit reingeplappt. Also ich begrüße erstmal meine ganzen Mitkommentatoren des nächsten Filmes. Also Kühne, Max, Stu, sag mal alle schön Hallo.
Schön Hallo.
Hallo.
Sehr gut. Ja, deswegen habt ihr jetzt leider auch nicht mitbekommen, welchen Film das ich mir das letzte Mal ausgesucht hatte. Und zwar, dadurch, dass wir jetzt ja auch schon im Dezember aufnehmen und das jetzt irgendwann in der Vorweihnachtszeit, denke ich mal, noch ausgespielt wird oder veröffentlicht wird, habe ich mir natürlich einen Weihnachtsfilm ausgesucht. Und nein, das ist nicht, natürlich nicht Stirb langsam, sondern ich habe mir einen Film ausgesucht, der noch gar nicht so alt ist, nämlich Violent Night aus, ich glaube, 2023, wenn ich mich nicht irre. Bevor wir aber zum Film kommen, erstmal das Wichtigste, was gibt es bei euch zu trinken? Max, möchtest du anfangen?
Ja, ist ein bisschen traurig. Ich hatte nicht so viel Zeit irgendwie und am Ende musste ich jetzt nach 8 noch vorm Podcast einkaufen. Ich wollte eigentlich noch einen Glühwein besorgen und den dann passend zu dieser Weihnachtsfolge trinken, aber meine Tankstelle um die Ecke hat leider keinen Glühwein. Also habe ich mir gedacht, irgendwas mit Schnee und Eis und am Ende ist es ein Smirnoff-Eis geworden. Ein Smirnoff-Eis in der einen Hand und um danach wieder ein bisschen runterzukommen. Einfach Mixery, das hat mich einfach angemacht hier, so ein Mixery-Bier und Cola. Und ich starte jetzt mal mit meinem Smirnoff-Eis. Ist auch lange her, dass ich das getrunken habe. Wow, yeah, nice. Oh, pappsüß, aber man spürt den Alkohol.
Super, ich freue mich dann auf den Rest der Aufnahme.
Max,
Kühne, was gibt's bei dir?
Erstmal, ich kann Max nicht ernst nehmen, was die Zuhörer natürlich gerade nicht sehen. Wir nehmen mit Video auf und Max musste aus Gründen sein komplettes Equipment auf den Boden stellen. Er sitzt also gerade auf dem Boden neben seinem Stuhl und das Mikrofon steht auf diesem Stuhl. Ich bleibe dabei, es sieht irgendwie komisch aus und ich kann dich nicht so ganz ernst nehmen bei dem, was du sagst.
Ich muss jetzt mal kurz Max helfen. Der hat, weißt du, Tankstellen, Sachen sind teuer. Der hat halt seinen Tisch für dieses Smirnoff-Eis verkauft. Also jetzt bitte.
Er hatte die Möglichkeit, seinen Erstgeborenen oder den Tisch zu versetzen. Und er hat sich für den Tisch entschieden, um dieses Smirnoff zu kaufen.
Ja. Er hätte auch den Zehner anbrechen können, den Mutti ihm zuletzt zum Geburtstag geschenkt hat. Aber den wollte er nicht anbrechen. So war's.
Ja, ich habe mir für euch was überlegt. Ich habe mir dieses Mal nicht für die Zuhörer was überlegt, beziehungsweise nichts, was vielleicht in erster Linie zu dem Film passt, sondern ich habe mir für euch was überlegt. Es war ein sehr schönes Jahr mit euch. Es waren generell sehr, sehr viele schöne Jahre, die wir miteinander verbracht haben, in denen wir gepodcastet haben, in denen wir Spaß hatten. Weihnachten, die Zeit der Besinnlichkeit, Zeit, um an seine Freunde zu denken. Und ja, ihr seid meine Freunde. Und ich bin durch den Markt gelaufen. Und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, ach guck mal, das wäre doch ein Bier, da steht super süffig drauf. Und dann habe ich den Namen gesehen und habe gewusst, okay, das wird das Bier für die heutige besinnliche Aufnahme. Es ist das Superfreunde Hell.
Oh, ist das nett.
Weil ihr meine Sweet. Superfreunde seid Ich habe gelogen. Ich habe das gar nicht im Markt gekauft. Ich glaube, meine Holde hat das online bestellt, weil sie das irgendwie so schön fand. Und auf jeden Fall dachte ich, super, Freunde, muss es einfach werden. Und deswegen auf euch, auf meine super Freunde. Es ist mir immer eine Freude, mit euch aufzunehmen, auch wenn Max seine Spur nicht vernünftig macht und ich eine Faxedose trinken muss. Oder wenn du eine Episode, die wirklich sehr, sehr lustig war, nicht veröffentlicht.
Ja, ich glaube, ich bin dran mit meinem Getränk. Prost. Also, Prost.
Ja, du bist an der Reihe.
Also, ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ich war heute in gleich drei verschiedenen Kölner Getränkemärkten.
Boah, ist gar nicht so gut übrigens.
Habe ich es gefunden, habe mir deswegen einen Glühwein geholt. Ich habe gerade eben schon eine Tasse Intus gehabt bei unserem Vorgespräch. Das ist die zweite Tasse und ich glaube, es müssten noch so 2,5 im Topf sein. Und ja, ich sag mal so, auf dem Weihnachtsmarkt würde ich für diese Tasse, die ich gerade hochhalte, 8,50 € plus Pfand bezahlen. Der Einkaufspreis war geringer. Sehr viel geringer. So viel kann ich sagen. Auf euch.
Also in meinem Plan, den Glühwein zu trinken, hätte ich ja eine Kelle genommen und hätte es dann vor meinem Mikro in die Tasse fließen lassen.
Ja, aber weil ich meine Hörerschaft gerne habe und nicht leiden lassen möchte, mache ich das nicht. Ich trinke ganz normal aus einer Tasse.
Ist doch ein total geiles Geräusch. Theresia, was hast du dabei?
Ich habe mir auch Gedanken gemacht, aber ich habe leider, ich wollte eigentlich so ein Weihnachtsbier besorgen, aber irgendwie gab es das bei mir im Supermarkt nicht. Und dann habe ich eins genommen, das zumindest optisch nach Weihnachten aussieht. Das ist nämlich so blau-weiß und ist ein Mönchshof hell in der Dose.
Sieht bei mir aus wie so ein Monster White Zero Sugar Energy Drink.
So, und jetzt kriege ich es nicht auf.
Das ist, weil du keinen Mann zu Hause hast, Theresia.
Ja. Das fehlt
hat
mir noch,
nicht?
Genau. Ich wüsste nicht, dass einer zu Hause ist. Wenn ja, dann hat er sich gut versteckt.
Ja, Max.
Der Weihnachtsmann?
So, Schluss mit den Albernheiten. Jetzt geht es um wichtigere Themen. Ich fange wieder der Reihe nach an. Max, ich habe den Film Violent Night ausgesucht. Ich war mir ziemlich sicher, dass du den Film noch nicht gesehen hast oder kanntest.
True.
Deswegen die Frage, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und wie wirkt er auf dich?
Dabei ist das ein klassischer Max-Film.
Boah. Entschuldigung. Gestern. Entschuldigung, kurze Frage, bevor wir weitermachen. Wollen wir das wirklich wissen?
Ja.
Können wir nicht einfach Max jetzt für den Rest des Podcasts ausklammern?
Hey, so klasse. Hey, come on. Hey, gib Love a Chat. Also pass auf. Ich habe den gestern das erste Mal in meinem Leben gesehen und habe beim letzten Podcast das erste Mal von ihm gehört. Und ich muss was sagen, ich fand den okay. Ich fand Teile des Films gut und Teile des Films haben mich ziemlich genervt, aber im Großen und Ganzen war der okay. Und als ich heute mit meinem Tankstellenangestellten gesprochen habe hinsichtlich, warum habt ihr keinen Glühwein, habe ich ihm am Ende sogar diesen Film empfohlen. Ich weiß nicht, ob ich ihn mag.
Ja. Ja, alles gut, alles klar. Dann, Kühne, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen?
Im Kino. Ich bin damals im Kino gewesen, als der rauskam. Weil ich mir dachte, eine Mischung aus Stirb langsam und Das Wunder von Manhattan kann ja gar nicht so verkehrt sein. Und ich wollte einfach sehen, wie Santa Claus mit einem Vorschlaghammer Leute umbringt. Fand ich erstmal per se eine nette Idee. Und
Kühne, wir haben so viel gemeinsam.
Bruder und Schwester im Geiste, Theresia.
Ja.
Und ich habe ihn damals im Kino gesehen. Also ich bin aus dem Kino rausgegangen und habe damals gesagt so, ja, der ist ganz okay, aber mir fehlte irgendwas. Irgendwie, ich konnte es nicht wirklich greifen, warum der Film mich nicht so überzeugt hat, wie ich gehofft hatte. Und ich habe ihn jetzt ein zweites Mal gesehen und ob dem immer noch so ist, das werden wir gleich im Gespräch herausfinden.
So, dann Stu, dein erster Eindruck des Films.
Ja, ich habe den im Kino geguckt, im Rahmen einer Pressevorführung. Ich weiß noch, dass die abends war. Ich weiß noch, sie haben Gratisbier ausgegeben. Das hat dem Film sehr geholfen. Und mir hat er ganz gut gefallen. Ich fand ihn jetzt nicht richtig super, aber er war besser als Schuck. Und habe ihn jetzt gestern zum zweiten Mal geguckt.
Und wie ich den da so fand, das erzähle ich dem Kühne und dir, lieber Theresia, gleich gerne, sehr gerne. Also voller Liebe. Ja, Schuck, dass der dabei ist. Ich meine, gut, es ist so ein bisschen wie Tante Elfriede bei Weihnachten. Die muss halt dabei sein. Die muss halt irgendwie aus dem Altenheim rangekarrt werden. Aber keiner hat sie lieb.
Ich habe das Gefühl, dass es mir noch wirkt bei Max schon. also ich habe den Film damals...
Der sieht aus wie ein sehr kleiner Mann, wenn er da neben seinem Stuhl sitzt.
Das stimmt ja allerdings. Das sieht so ein bisschen aus wie Mutti, 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 Mutti. Darf ich heute Podcast machen?
Ja.
Ja, ich bin leider Weihnachtself.
Ja.
Der unterm Tisch lebt.
Ja. Okay. Wieso binden wir Schuck eigentlich in solche Gespräche immer mit ein, wenn wir über Filme sprechen, wo wir genau wissen, er wird sie hassen?
Hey, wieso?
Ihr habt ihn zu dem Podcast hinzugezogen. Ich kann da nichts für.
Momentchen.
So. So, Theresia, wann hast du ihn denn das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
Ich habe den Film natürlich auch im Kino gesehen. Ich habe den Trailer zu dem Kinofilm gesehen in irgendeinem anderen Kinofilm und wusste dann, ich muss diesen Film sehen. Oder ich hatte echt irgendwie Bock auf diesen Film. Ich wusste, was mich irgendwie erwartet, dass es jetzt kein dreistündiges Drama wird, sondern halt seichte Unterhaltung. Für mich war es eine Mischung zwischen Kevin Allein zu Haus und Stirb langsam. Und hat auch einfach Bock auf den Schauspieler, auf David Harbour als Weihnachtsmann. Und ich habe den Film dann mit zwei Freunden im Kino gesehen und ich hatte einfach bei dem Film also eine gute Zeit. Also er hat mich unterhalten, ich hatte Spaß dabei, es war Action mit dabei und ich bin eigentlich zufrieden aus diesem Film rausgegangen. Ich habe ihn, glaube ich, jetzt schon das dritte oder vierte Mal gesehen und irgendwie, ich würde ihn gerne noch mal dieses erste Mal sehen, sagen wir es mal so. Aber können wir nachher noch...
Da komme ich ja ins Gespräch.
Können wir nachher noch detaillierter darüber reden. Um jetzt alle Unwissenden zu... Vielleicht gibt es ja noch den eine oder andere Person, die so wie Max und von dem Film noch nie irgendwas gehört hat. Stu, möchtest du uns sagen, worum es in dem Film geht, die grobe Rahmenhandlung?
Nee, nicht wirklich.
Dann übernehme ich. Ich übernehme.
Nein, ich darf das nie machen. Ich darf das nie machen.
Ja, dann mach du. Kühne. Dann Kühne.
Weißt du, ihr seid meine Superfreunde. So, und ich darf das nie machen.
Komm, erzähl, worum es geht in dem Film. Das ist so schwer.
Es geht in erster Linie um einen desillusionierten Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann hat keinen Bock mehr, Weihnachtsmann zu sein, weil die Kinder nicht mehr an ihn glauben und Weihnachten eben zu einem kommerziellen Fest verkommt, wo es nur darum geht, die dicksten Geschenke zu haben und ähnliches. Und er nimmt sich eigentlich fest vor, dass es sein letztes Weihnachten, wo der dann in die Häuser geht und dort Geschenke unter Baum verteilt. Blöd nur, dass der dann in ein Haus geht, was gerade eben, wo eine sehr, sehr reiche Familie von Räubern überfallen wird und von einem Sonderkommando. Und der Weihnachtsmann, der eigentlich erst flüchten möchte, hört dann die Stimme eines Kindes, die immer noch an ihn glaubt, die ihn dann bittet, ihm zu helfen. Und dann denkt sich der Weihnachtsmann, okay, ich schnapp mir jetzt meinen großen Vorschlaghammer und versuch dann, die Gangster nacheinander irgendwie auszuschalten beziehungsweise auf möglichst kreative und brutale Art umzubringen. Und das ist Violent Night.
Ja,
das wollte ich übrigens genauso auch sagen.
Bei mir musst du immer irgendwas aussetzen. Das ist doch eine gezielte Provokation. Ja, da grinst er. Da grinst. Für alle da draußen, jetzt grinst er. Jetzt.
Superfreunde.
Superfreunde kennen die Schwachpunkte der Personen, leider. Ja, Gottes, ja.
Es ist einfach so.
Ja, okay, großartig.
Ja, das fasst den Film sehr gut zusammen. Und wie gesagt, also ich hatte heute echt Lust auf den Film. Und der Film hat mir im Kino auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt, ich habe ihn ja, wie gesagt, schon ein paar Mal öfters gesehen. Und ich muss sagen, also es gibt immer noch Szenen, die ich wirklich gut finde. Also ich habe mir das gestern auch wieder gedacht, ich fand diese Anfangsszene eben in dem Pub in England, fand ich schon irgendwie super, wo das halt so aufgebaut wird, dass er halt der echte Weihnachtsmann ist. Und ich finde auch immer die Action-Szene noch gut. Ja, sie sind heftig, aber ich finde... ich fand sie halt irgendwie auch spaßig oder kreativ. Aber ich hatte dann so zwischendrin so meine Schwachpunkte, weil er hat aus meiner Sicht also mittlerweile für mich auch Längen, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist alles so unnötig. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ja, ich habe mir jetzt zum zweiten Mal, wie gesagt, gesehen und ich weiß schon, bei der Erstsichtung war es so, der macht halt auch Spaß und ist kurzweilig, aber halt nur dann, wenn er endlich mal wirklich ins Rollen kommt, sage ich mal. Bevor das die Action mal richtig anfängt, dauert das echt lange. Ich mag das ganz gerne, dass er so als Bad Santa etabliert wird, also als Santa Claus, der halt ein Fantasy-Wesen ist, aber der einfach keinen Bock mehr auf diesen Job hat. Und David Harbour spielt ihn auch echt gut. Aber ey, es dauert halt echt lange, bis in diesem Film mal wirklich was passiert. Und es dauert noch länger, bis der Film mal wirklich sowas entwickelt wie eine Art Flow, sage ich mal. Also es dauert echt lange. Mhm.
Das habe ich auch gedacht. Ich finde, die erste Actionsequenz kommt zu einem okayen Zeitpunkt. Wenn er eben da eben in dem Haus ist und dann ja auch relativ zügig dann der erste Bad Boy kommt und dann gegen den Weihnachtsmann kämpft. Und dann ist mir wieder eingefallen, was mir nicht gefallen hat, weil in der Mitte des Filmes gibt es nochmal eine, oder ich glaube 15 Minuten, wo gar nichts passiert, wo du im Endeffekt nur eine Story geboten bekommst, die du bei so einem Film ja gar nicht brauchst. Also die machen diese ganze Story viel, viel größer. Die Familie, da gibt's dann noch Dynamiken drin, wo der eine Sohn aus diesem Patriarchat raus möchte und hat keine Lust mehr auf die Familienstruktur und möchte die Familie noch beklauen und das tut er für seine Familie. Und ich denke mir, Kolle, wir wollen, dass der Weihnachtsmann mit einem Vorschlaghammer Köpfe einschlägt. Hört auf. Und das, ich finde eben, immer, was du sagst, immer dann, wenn der Film loslegt, dann macht er auch unglaublich viel Spaß und David Harbour ist super. Aber er tut sich einfach selber gar keinen Gefallen, dass er sich ein Story-Konstrukt aufbaut, was einfach gar nicht notwendig ist. Und da bin ich auch ehrlich, da bin ich von dem Regisseur auch ein bisschen andere Dinge gewohnt.
Ja, ich muss sagen, ich kenne jetzt vom Regisseur nicht allzu, also der hat nicht so viele Sachen gemacht. Ich kenne, glaube ich, nur zwei andere Sachen, nämlich den Trip oder wie der heißt, also diesen Wochenending mit dem Ehepaar. Und natürlich eigentlich auch ein Film, den ich schon lange auf dem Zettel habe, eigentlich auch hier zu besprechen, den Hänsel und Gretel Hexenjäger, die ich aber beide sehr gut finde. Aber ja, also ich glaube schon, dass es am Anfang halt schon diese Sachen braucht, dass du halt die Familie kennenlernst, weil das wurde dann für mich zu sehr breit getreten, weil es gibt ja, gut, das Kind ist irgendwie noch die netteste und auch die Mutter von dem Kind, aber der Rest der Familie ist einfach so, wo du denkst, ach, die Idioten, um die ist es, wäre es jetzt so schade nicht.
Richtig. Das ist das Hauptproblem, finde ich. Also, ganz kurz, ne, ich habe den jetzt das erste Mal gesehen und ich wusste nichts von dem Vorschlaghammer. Ich habe mir den angeschaut und wusste überhaupt nicht, dass auf einmal. Ich habe mir gefragt, what the fuck, was ist das für eine Wikinger-Sequenz? Was wird denn jetzt hier aufgemacht? Was soll denn der Scheiß? Das war echt so für mich, okay, hä? Santa, der alte Wikinger. Egal. Für mich war es so, ich sehe es genau so, wie heißt der, David Harbour? Hat eine wunderbare Gravitas, der kommt rein, an dem hängt der ganze Film. Also der trägt den ganzen Film. Und der ist bombastisch. Dem nimmst du es, nimmst es ihm ab und es macht Spaß, ihm dabei zuzusehen. Der hat auch Spaß dabei. Aber diese ganze Familie ist so derbe überzeichnet, das geht einem so derbe auf den Sack. Das ist so übertrieben, so Klischee, so. Also da ist dann zu viel Slapstick, zu viel Komödiantisches, was so ein bisschen übertrieben ist, als dass es einem dann richtig Spaß macht, sozusagen dem zuzuschauen. Das ist alles so ein bisschen, das sind alles Arschlöcher, um die man sich eigentlich am Ende nicht wirklich sozusagen schert, mit Ausnahme sozusagen dieser Tochter und vielleicht ihrer Mutter und sogar der Vater von diesem besagten Mädchen, das dann sozusagen mit Santa kommuniziert. Der Vater ist auch schon, finde ich, der ist auch so eine Karikatur. Und das, finde ich, ist das Hauptproblem an diesem Film. Santa macht Spaß. Wenn Santa in Action ist, macht auch Spaß. Ich war überrascht, hat mir Spaß gemacht. Aber es ist dir eigentlich egal, was mit dieser Familie ist. Und dieses kleine Mädchen ist halt der Sympathieträger und das funktioniert auch. Aber da wäre mehr möglich gewesen.
Ich gehe sogar so weit, es ist nicht nur egal, was mit der Familie ist. Ich möchte gar nicht, dass die Familie überhaupt noch da ist. Also ich würde mir wirklich wünschen, wenn die einmal einfach gesagt hätten, oh nein, wir haben versehentlicherweise alle getötet, bis auf das Mädchen. Und dann hätte dieser Film eben diesen unnötigen Ballast nicht, weil mit 112 Minuten ist das Ding auch nicht wirklich kurz. Mhm. Und ja, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt Schuck oder Theresia sagte. Natürlich kannst du die Familie noch weiter ausbauen, aber ist das wichtig? ist ja vollkommen egal, was mit dieser Familie ist. Du musst ja im Endeffekt nur ein Szenario schaffen, dass da eben Geiseln genommen werden. So, ich meine, bei Stirb langsam lernst du ja auch nicht jede Geisel kennen. Ne? Und das funktioniert ja wunderbar. Nicht, und hier hättest du einfach sagen können, gut, das Mädchen, das flüchtet, das kommuniziert mit Santa und sagt, oh, meine Familie wird festgehalten. Und dann sagt man, los geht's. Und alle Szenen, die mit dieser Familie stattfinden, wegstreichen. Ende. Also komplett rausnehmen. Und dann ist so ein richtig schön knackigen 90 Minuten, der einfach keine Längen aufkommen lässt. Und da hat sich der Film eben entschieden, nö, das mache ich so nicht. Und das verstehe ich eben nicht, weil der Regisseur, der Tommy Wirkula, der hat ja eben auch die Dead Snow Filme gemacht und Theresia, wie du schon sagtest, den Hänsel und Gretel Hexenjäger. Und insbesondere bei den drei Filmen ist es ja so, er stellt eine Prämisse auf und das war's dann auch. Ab dem Moment, wenn die Prämisse klar ist, gehen die Filme nur noch nach vorne. Das sind so knackige 90 Minuten. Es gibt 20 Minuten, wo man sich dann irgendwie so in diese Figuren reinfinden kann und dann gibt's auf den Nüsse. So. Mhm. Und das hätte ich mir hier einfach auch gewünscht. Das grob anreißen und sagen, okay, das ist es jetzt. Und jetzt darf Santa eben loslegen. Und das braucht einfach zu lange in meinen Augen.
Ich habe mir schon gedacht, das nächste Mal schaue ich mir nur die Szenen mit David Harbour an und alles andere überskippe ich und überspringe ich. Oder dann ja, alle Szenen, also der Film ist schon eine Nummer härter, der zeigt dann natürlich dann auch so, vor allen Dingen auch mit der Kleinen, die dann ihre Fallen aufbaut, weil man ja, ich habe das gar nicht mehr so im Kopf gehabt, in diesem Film, dass die dann auch sagt, ja, sie hat Kevin allein zu Hause gesehen und sie fand den Film toll und deswegen baut sie auch Fallen. Aber bei ihr sieht man halt wirklich, was die Fallen ausrichten können und nicht so wie bei Kevin, wo quasi nie wirklich was passiert. Und hier siehst du halt wirklich und es, wie soll ich sagen, der Film ist natürlich dann auch in allen Facetten irgendwie vorhersehbar. Aber also man, du siehst ja irgendwie gefühlt, habe ich mir gedacht, du siehst ja auf 5 Meter, also auf 10 Meter Entfernung, wer von diesen ganzen Angestellten hier zu dieser Terrorgruppe gehört und wer nicht. Mhm. Und also ich finde, also der Film wirkt jetzt mit keinen allzu großen Überraschungen. Und ich glaube, das braucht er eigentlich auch nicht, weil du weißt ja nicht, was du bekommst oder was dich erwartet, wenn du das O schaust. Aber ich finde es, wie du sagst, schade, weil ich glaube, das hat man alles auch kompakter machen können und nicht jetzt irgendwie auf 2 Stunden ausdehnen.
Ja, vor allem ist es so ein bisschen schwierig, wenn das Mädchen das einzige Sympathieträger sozusagen nicht mehr bei den Geiseln ist, sondern flieht. Mhm. Dann hast du ja nur noch Geiseln, die einem egal sind. Mhm. Und ja.
Ich verstehe auch nicht, warum die nicht gesucht haben. Also es gab so auch so Szenen, wo ich mir gedacht habe, die sitzt da mit ihrem Walkie-Talkie und kann da irgendwie reden und alle stehen um sie herum und ich denke mir, das muss doch trotzdem irgendwie jemand mitkriegen, dann läuft die weg und es interessiert keinen. Fand ich halt irgendwie seltsam.
Ja, aber da sind auch die Entführer so überspitzt dargestellt, dass es einem auch total glaubwürdig ist, weil das auch absolute Vollidioten sind.
Ich hatte halt jetzt auch bei der Zweisichtung ein tonalen Problem für mich entdeckt. Und zwar ist es halt so, wenn diese Bad Guys diese Villa angreifen, töten die ja hauptsächlich Personal. Und das auch durchaus drastisch und auch durchaus, dass man merkt, zumindest diese eine Blondine, würde ich sagen, hat schon ihren Spaß dabei, diese drei Angestellten dann wirklich abzuschlachten. Deswegen hat man jetzt, sage ich mal, kein Mitleid mit ihr, wenn sie in diese Fallen gerät von dem kleinen Mädchen. Und das ist halt Captain Line zu Hause auf FSK 18 Niveau, auch wenn der Film FSK 18 ist. Ja. Aber ich fand diese Tonalität, also klar, du erarbeitest dir damit schon irgendwie, dass du das Gefühl hast, hey cool, je brutaler Santa die nachher abschlache, desto besser. Aber ich hatte wirklich mit der Szene ein Problem, wo gerade diese Blondine da diese drei Angestellten abschlachtet mit so lustiger Musik und alles überstilisiert. Klar, das ist nicht ernst gemeint, das erkenne ich. Aber ich hatte daran wenig Freude, muss ich sagen.
Das ist einfach schlecht geklaut aus Stirb langsam 3. Das hatte so ein bisschen, sie hatte ja auch diese Messer und das hatte so ein bisschen eben diese Szene in Stirb langsam 3 referenziert, wenn die Dame eben in diesen Goldbunker reingeht und dann zu der Musik dann eben die Leute abschlachtet.
Ja, aber und bei Stirb langsam 3 sind halt noch Cops, sag ich mal, und ganz ehrlich, der Wirkula, der macht da nochmal ein ganzes fast mehr auf.
Genau,
Und gerade auch dieser Moment ist jetzt, also ich würde nicht gerade sagen, dass es nur Stirb langsam 3 ist, ja, aber es gibt noch andere ganz, ganz viele Beispiele, die man ranziehen könnte. Aber ich verstehe schon, dass sie die Bediensteten irgendwie abschlachten, weil wie gesagt, dadurch hat der Film, holt sich der Film ja quasi von uns Publikum die Erlaubnis, okay, und wenn Santa dann jetzt ordentlich ausholt, dann darf der auch die abschlachten, weil die waren ja auch gemein und brutal und tödlich zu den Angestellten, die komplett unschuldig eigentlich sind. Aber ich kann es nicht genau festmachen. Bei der Erstsichtung ist mir das gar nicht so aufgefallen, glaube ich zumindest. Ich habe mal meine Moviebreak-Kritik nochmal gelesen, da stand es zumindest nicht drin. Außer, dass Tommy Wirkola wirklich schon immer Freude hatte an dieser Splatterei und auch wirklich an, ja, an Sachen über die Extreme zu heben. Aber diese Sequenz hat mir irgendwie echt missfallen. Ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dafür, dass wir es hier mit dem Regisseur zu tun haben, der so Sachen gemacht hat wie Death Note 1 und 2, ist Violent Night dann schon, also der ist jetzt nicht zimperlich, aber man merkt schon sehr, dass das von einem Universal ist, also von einem großen Major-Studio, weil wenn man das vergleicht, Death Note 2, wo Wirkola auch wirklich Gewalt oder also comichafte überspitzte Gewalt auch gegen Kinder einfach so auf die Leinwand zaubert, ist das hier schon sehr, sehr Mainstream, ich finde ich. Das ist so die Art von Gewalt, wo du sagst, oh, das ist aber ganz schön brutal, aber es ist gleichzeitig so überspitzt, dass du es nicht ernst nehmen kannst und es gibt halt immer eine gewisse Grenze. Also ich weiß noch, ich hatte nie das Gefühl oder die Sorge, dass dem Mädchen in irgendeiner Weise was passiert. Das erkennst du ja schon an deinen dadurch, das sind absolute Profis für diese Söldner, aber sie schaffen es nicht, dieses elfjährige Kind zu fangen. Stattdessen laufen die einfach tump in jede Falle, die diesen stellt. Das Einzige, was der Unterschied zu Kevin allein zu Hause ist, bei Kevin allein zu Hause sind die Fallen eigentlich fast genauso brutal, aber Violet Knight hat eine FSK 16 Freigabe und da können eben auch Leute sterben und es kommt auch im Blut zum Vorschein.
Aber du sagtest gerade eben, der geht zimperlich vor und da möchte ich insofern eine kleine Lanze für den brechen, dafür, dass es ein Studiofilm ist, der eben auch noch mittelmäßig teuer war, finde ich, dass diese FSK 16 schon ganz gut ausgereizt worden ist.
Ja, ich meine halt wirklich,
pass auf, also bei dieser einen Szene, wenn der Nagel durch die Unterkiefer geht,
sei mir nicht böse, das ist Standard mittlerweile. Also das ist seit mehreren Jahren Standard. Guck dir mal die besten John Wick-Filme an. Und ich meine das jetzt nicht vom Blutlevel her oder wie viele Leute da sterben, sondern einfach wer da stirbt. Weißt du? Sterben halt hauptsächlich, pass auf, das klingt jetzt falsch, was ich sage, es sterben halt keine Kinder oder so. Das ist ja auch absolut okay, das stört mich nicht. Aber ich finde, dass der Film von der Außenwirkung so gewirkt hat, so
besinnlichst du.
Jetzt werdet ihr mal Weihnachten so richtig okay. Krasse Scheiße sehen. Und Leute, der Film ist halt wirklich brutal, aber halt so übertrieben und augenzwinkernd brutal und weiß ganz klar, wo seine Grenzen sind, dass er mich jetzt auch nicht so überrascht hat, muss ich sagen. Also, ich finde den vergleichbar zum Beispiel mit den CISO-Filmen. Das soll keine Kritik sein. Das sind spaßige Filme, die wissen, was sie sind und ich habe damit auch meinen Spaß. Aber ich hatte halt Freunde, die meinten so, boah, das ist der krasseste Actionfilm, den ich je gesehen habe. Ich dachte so, hahaha, nein, ist es nicht.
Ja, nee.
Nee, ist es nicht. Also, bei mir war es ja auch so, ich habe halt, wie gesagt, den Trailer gesehen und wusste im Groben wahrscheinlich schon, wie dieser Film halt abläuft oder dass halt dann diese Action-Szenen und halt da die Leute, die er tötet, die wahrscheinlich auf sehr kreative und aus meiner Sicht jetzt in der Hinsicht spaßige Weise umbringt und ich war dann doch teilweise überrascht über die Härte. Gut, klar, jetzt mit John Wick ist man ja dann durchaus noch einiges gewohnt, aber wie du sagst, es war halt jetzt nicht unbedingt überraschend, aber ich fand es halt trotzdem irgendwie unterhaltsam. Und ich habe mir jetzt gestern gedacht, es hätte für mich gern noch die ein oder andere Szene mehr sein dürfen, weil es gab dann eben, wie gesagt, diese erste Szene, die noch relativ zügig kommt, wenn er den ersten irgendwie da in dem Zimmer da tötet, dann dauert es eine Weile, bis dann diese Szene im Keller kommt und dann dauert es erstmal wieder eine ganz schöne Weile, bis halt dann die Szene in dieser Hütte kommt.
Ja, aber ich gehe nicht ganz mit euch mit. Also wir reden hier von, wenn du Dead Snow 1 und 2 beispielsweise als Referenz nimmst, das sind wirklich Genrefilme und Violent Night sollte ein großes Publikum ansprechen. Ja, okay, natürlich ist ein John Wick jetzt um einiges heftiger oder so, aber ich sage dir, für den Otto Normalgucker, der sagt, oh, eine Actionkomödie, die an Weihnachten spielt, der wird in Violent Night sitzen und wahrscheinlich sagen, boah, das ist aber ganz schön heftig. Wenn du das Genre natürlich kennst und irgendwo mal ins Ausland gehört, also nimm als Beispiel The Raid oder sowas, dann ist Violent Night ist dagegen, kannst du FSK 0 machen. Gar keine Frage. Aber ich glaube, für den Otto Normalgucker, der eben sagt, oh, eine lustige Actionkomödie gucke ich mir jetzt hier an. Ich glaube, der wird das eine oder andere Mal dann doch schon die Augenbraue hochziehen und sagen, ha, okay. das nochmal zu sagen. Aber ganz anderes Problem, was ich die ganze Zeit dachte und was ich komplett vergessen habe, dass es gar nicht so ist. Der Nikolaus macht relativ wenig Nikolaus-Sachen mit den Leuten. Also ich dachte, dass er ich hatte das auch in Erinnerung, dass er viel mehr mit übernatürlichen Dingen, wie zum Beispiel seinem Geschenkesack oder sowas, die Leute umbringt oder eben ausschaltet. Und schlussendlich haben wir nur die eine Szene, wenn der Typ in den Sack boxt und ihn deswegen nicht trifft und eben die finale Kaminszene. Aber sonst...
Fand ich aber gut.
Ist es eigentlich vollkommen egal, dass er Santa ist?
Also finde ich nicht.
Sonst könnte er ja auch einfach John McCain
sein. Nee, finde ich halt nicht. Sie machen ja schon das ganz eigene Mysterium auf mit seiner Wikinger-Vergangenheit und ich fand es eigentlich ganz gut, dass sie diesen Sack wirklich nur sehr dezidiert verwenden und quasi den großen Kill mit dem Sack aufsparen für den Bösewicht. Und der Kill war auch sehr eindrucksvoll. Den fand ich auch beim zweiten Mal jetzt auch eigentlich ganz spaßig. Also ich fand, das haben sie relativ gut gemacht. Ich mochte auch, dass die...
Ich hätte ja, mir so gefallen.
Du denkst, dass er irgendwie so Superman-like und irgendwie so unzerstörbar ist, aber das ist er halt nicht. Er ist halt durchaus verwundbar. Gut, er hat dann irgendwie trotzdem irgendwas Mystisches an sich, dass es ihm halt nachher doch wieder gut geht. Aber er ist jetzt nicht so der Übermensch. Er ist jetzt eigentlich schon jemand, der am Anfang halt, wie du sagst, er ist desillusioniert. Er ist auch so... hat irgendwie keine Lust mehr und kann sich nicht mehr so ganz aufraffen, hat am Anfang ja auch keine Lust, als irgendwie großartig sich eigentlich in dieses Szenario einzumischen und macht's dann aber doch und dann kommt halt wieder sein Kampfgeist zurück und schlägt sich halt doch wieder so in John McClane-Manier da eben durch und muss dann durchaus aber auch einiges einstecken. Und ja, fand ich dann aber schon gut, dass ich glaube, dann diese Wikinger-Vergangenheit, also ich glaube, es gibt dann einfach so viele Mythen, woher halt die Figur des Weihnachtsmanns kommt. Und hier wird halt, glaube ich, das Thema aufgegriffen, halt irgendwie aus den nordischen Legenden. Also von daher konnte ich jetzt dieses Thema schon etwas nachvollziehen, dass es so eine Art Wikinger-Vergangenheit gibt. Gut, der Hammer hat mich jetzt auch etwas überrascht, aber fand ich dann ein nettes Accessoire für ihn.
Was ich mochte, war sozusagen, dass er selber sagt, ich weiß nicht, wie der Sack funktioniert. Also dieses Ding so nach dem Motto, er weiß selber nicht, er ist selber so ein bisschen in diese Rolle hineingekommen und kann nicht alles erklären. Und damit macht das dem Film sehr einfach, aber es gibt ihm halt auch dieses, er kann Schaden nehmen, aber er ist doch irgendwie mystisch unterwegs. Und auch die Wiederbelebung und all das ist dann so nach dem Motto, wie klappt's, mal schauen. Ne? Also das ist so, das ist so ein bisschen offen, weil er selber nicht genau weiß, wie es funktioniert. Ich habe alle Weihnachtswunder aufgebraucht. Also so, ich finde, das ist nett. Das ist, finde ich, eine schöne Art, dieses Mysterium mit allerdings dem Gefühl, dass dem echt was passieren kann, zu kombinieren.
Ich will halt irgendwie daran glauben, das ist halt so ähnlich. Also das spalte ich jetzt so oder glieder ich so jetzt ein bisschen aus von dem. Es gibt ja auf Netflix diesen schönen Weihnachtsfilm Klaus, da wo jetzt so quasi dann auch diese Geschichte aufgebaut wird, wie es halt dazu kam und dass er dann viel einfach mit dem Glauben an ihn zu tun hat oder so quasi, weil dann halt die Kinder glauben, er kann das und das und das, kann das halt. Also ohne
American
dass
es bloß,
ja, das ist halt, genau. Also, dass wenn mehrere daran glauben, dann passiert es. Und so will ich eigentlich diese Figur von dem Weihnachtsmann sehen. Ob ich jetzt damit recht habe oder nicht, weiß ich nicht. Aber das war so der Gedanke, den ich halt dabei hatte.
Mir geht's
weil
weniger,
es hat ja dann funktioniert, nachdem die halt alle wieder gesagt haben, ich glaube an den Weihnachtsmann.
Also, mir geht's weniger darum, wie die Figur des Weihnachtsmanns funktioniert. Mir geht's eigentlich tatsächlich darum, ich denke einfach daran, was macht so ein Weihnachtsmann aus? So, er hat seine Rentiere, er hat seinen Schlitten, er hat diesen riesigen Sack, er kann durch den Kamin reinkommen. Und ich denke mir, okay, ich habe jetzt schon 4 Actionsequenzen, was weiß ich, eine Verfolgungsjagd mit dem Rentierschlitten. Oder die Rentiere helfen ihm und spießen irgendeinen der bösen Buben auf. Oder er hat noch Wichtel, die ihm helfen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich hätte irgendwie verlangt, dass eben mehr Dinge in diesen Film eingebaut werden, die eben Nikolaus-like sind und nicht der eine boxt einmal in den Sack rein und den anderen zieht er durch den Kamin nach oben. Und das ist mir dann doch dafür ein bisschen wenig. Und wie gesagt, es geht nicht darum, ob er jetzt ein Barbar ist oder ob es jetzt der Coca-Cola-Weihnachtsmann ist, der dann da erfunden worden ist. Oder eben im Barbar, der mit seinem Hammer Skull Crusher dann da irgendwie rumrennt. Aber die ganze Zeit hätte ich mir gewünscht, dass mehr Weihnachtsbezug passiert. Ja, man wird mal mit einer Girlande, also mit so einer Weihnachtsgirlande, wird man mal erwürgt oder man fällt auf Weihnachtsdeko. Ja, genau, mit der Zuckerstange auch eine ganz coole Idee, aber auch ein bisschen wenig, dass er die einfach so stinknormal als Messer benutzt. Also, und das ist so ein bisschen das, was mich stört, neben dem eigentlichen Tempo, dass ich mir eben gewünscht hätte, dass mehr Ideen mit diesem Nikolaus-Mythos in irgendeiner Art und Weise dort reingepackt werden. Weil, sind wir ehrlich, bei dem Film fragt niemand nach Logik oder nach Dingen, ob das überhaupt so sein kann. Das heißt, die hätten komplett steil drehen können. Wenn das wenn die Rentiere irgendwann durch die Flure gerannt wären und hätten manche aufgespießt oder überrannt,
darfst
oder
das so, Budget aber nicht
hätte
vergessen.
Man sich einfach nicht gewundert und hätte gesagt, was?
Wow, Kühne, wow. Ich bin voll bei dir. Es geht mir jetzt erst auf. Ein Hubschrauber, der wegfliegt und er verfolgt die mit seinen Rentieren, das wäre der Hammer gewesen.
Ja.
Du hast recht.
Also,
komplett
irgendwie
recht.
Sowas. Also man hätte eben, es tut mir leid, bis auf zwei Unterschiede hätte man wahrscheinlich, also natürlich auch die ganze Grundstory, aber eigentlich bei den Actionsequenzen hättest du auch eigentlich sagen können, wir ersetzen Santa Claus durch John McClane und machen Stirb langsam 6.
Aber so wurde genau die finale Szene mit dem Kamin nicht gehabt. Das war ja der Pitchpoint des Films.
Ja, aber wie gesagt, der geht so steil und wir haben mittlerweile ja auch gar nicht so viele gute Worte über den Film gelassen, aber eins muss ich dem lassen, wenn der wirklich losgeht und wenn Santa eben losgelassen wird und darf dann endlich die bösen Buben verhauen, Alter, macht das Laune, weil der auch dann einfach, der geht steil. Da werden Leute in irgendwelche Häcksler gezogen, da werden Leute mit einer Zuckerstange erstochen. Die Schlittschuhe. Wunderbar herrlich, aber ich hätte mir, damit so ein richtig geiler Film wird, damit das so ein Klassiker wird, der so jedes Jahr um Weihnachten noch bei mir im Player landet, hätte ich mir tatsächlich einfach noch mehr Wahnsinn gewünscht.
Ja, ich muss sagen, tatsächlich, was du erwähnst, ich hatte ein kleines Problem damit, dass er, ich finde die ersten beiden Kills sozusagen mit den beiden Special-Einheiten, sozusagen von dem inneren Kern, nenne ich es jetzt mal, der Entführer sozusagen, die fand ich haben mir sehr Spaß gemacht, vor allem diese Billardkampf, ne? Also wo er sozusagen die Billardkugel nimmt und so. Das ist fast mein Lieblingsduell in dem Kampf. Und da hatte ich so das Gefühl, es macht Spaß, es hat so diesen Aspekt von wegen, der kassiert schon ordentlich, bevor er sozusagen einen Gegner platt macht. Mhm. Und das hat mir, das fand ich richtig gut. Das hat mir, da habe ich richtig mitgefühlt und dachte mir, boah, der steckt ein ohne Ende. Und dieser dicke Weihnachtsmann muss echt einiges in dieser Nacht durchmachen. Und dann kommt dieses, das finde ich dann tonal vielleicht nicht, aber schon von der Art her andere, wo er sozusagen diese Special Forces, diese No-Names, die da kommen, mit dem Hammer platt macht. Das ist auf einmal ist er der Superman, der mit dem Hammer einfach alle platt machen kann. Und diesen Wechsel fand ich ein bisschen schade. Also es hat mir viel mehr Spaß gemacht, wo er sozusagen mit einem anderen Krassen sozusagen sich über längere Zeit duelliert, statt dass er danach 20 Leute alleine in einem Schuppen mit einem Hammer platt macht, beziehungsweise nicht nur mit dem Hammer, sondern dann so überlegen ist. Es ist nicht nur der Hammer, sondern auf einmal hat er so krasse Skills, dass er sozusagen alles nimmt, was er will, um damit einen nach dem anderen ohne Probleme wegzumachen. Und das, fand ich, war so ein bisschen ein Bruch, der mir nicht gefallen hat. Ich hätte lieber den Santa gehabt, der sich mit den 6 Leuten, die noch auf der Liste standen, an unartigen Buben, mehr beschäftigt, statt dass er dann diese Sequenz hat, wo er 20 Leute mit einem Mal platt macht. Das tatsächlich, das hat mir nicht so gefallen.
Nee, also für mich war das halt, hat es mich nicht so gestört, dieser Wechsel. Ich fand es halt irgendwie so, das war jetzt für mich so die Steigerung, dass halt irgendwie sein Kampfgeist und sein Willen halt zurückgekommen ist. Genauso wie er halt eben am Anfang gestruggelt hat mit seiner ganzen Weihnachtsmann-Rolle und dass halt die Kinder nicht mehr an ihn glauben und so weiter und so fort und er damit ja auch aufgegeben hat und deswegen ja auch die ersten Kämpfe, sag ich jetzt mal, so viel einstecken musste. Und danach war für mich halt wieder so sein Kampfgeist erwacht. Und deswegen war für mich diese Szene da in der Hütte dann auch wieder okay.
Ja.
Also und wie gesagt, die hat mir dann auch durchaus sehr viel Spaß gemacht.
Ich glaube, bei mir wäre der Kritikpunkt, den Max jetzt vorgebracht hat, der absolut valide ist, würde, glaube ich, bei mir mehr Wirkung haben, wenn es halt nicht Santa Claus wäre. Aber dadurch, dass es so eine mythologische Figur ist und mir auch beigebracht wurde, okay, der ist eigentlich nicht der Santa Claus, den wir kennen, sondern der hat halt so diese Vergangenheit, war mir irgendwie klar, okay, das hat damit irgendwas zu tun. Du musst also erst bei dem diesen Schalter umlegen. Dass das nicht besonders elegant passiert, ja. Und dass es auch erzählerisch sehr dünn ist, auch ja. Aber ich habe, also für die Art von Film fand ich, das war okay. Wobei ich, wie gesagt, Max Kritik der absolut valide finde.
Ist also auch. Aber das ist es eben. Weißt du, in einem knackigen 90 Minuten hättest du dir darüber keine Gedanken gemacht. Dann wäre das vollkommen egal. Dann sagt das Mädchen, Weihnachtsmann, aber ich glaube an dich, bitte rette mich. Und dann sagt der Weihnachtsmann, Okay, das ist mein Job. Und los geht's. Aber wir haben ja auch, der wird ja auch noch gefangen genommen, wo ich mir denke, ey, nein, ich will das nicht. Dann sitzt er da ja noch auf seinem Stuhl und wird dann da noch befragt und so. Und schon wieder nimmt der das Tempo da eben raus und macht den eben zu einer viel zu verletzlichen Figur in meinen Augen. Also ich hätte da einiges in der Mitte rausgenommen.
Aber die Szene, wo er befragt wird von den dreien, ja, wer er ist, die hat mir Spaß gemacht. Also wo dann auch der, tatsächlich tat es weh, als der Sack mit den Geschenken verbrannt wurde. Die Szene hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, also statt dem SWAT-Team, was aus 20 Leuten besteht, hätte ich im Entführer-Team einen krassen Berserker, der sozusagen mit russischen, der mit Grizzlybären ringt in seiner Freizeit, den hätte ich etabliert als das absolute Endgegnermonster und mit dem hätte er sich angelegt und dann hätte er den Hammer gefunden und mit dem hätte er ihn am Ende platt gemacht. Das wäre meine Version gewesen, wie ich es gern gehabt hätte.
Wäre, glaube ich, auch sehr spaßig gewesen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, ja.
Naja, aber dann hättest du eben... Ich finde es ja eben gut, dass der Film danach so steil geht. Und das, was in der Scheune passiert, ich sehe deinen Kritikpunkt. Und ich bin ja nicht mal böse, dass du diesen Kritikpunkt hast, Max. Das kann ich nachvollziehen. Ich finde aber diese Szene in der Scheune macht einfach unglaublich viel Spaß. Wenn da Beine und Arme gebrochen werden mit dem Hammer, mit Skullcrusher und sowas. Das macht schon... Das ist das, weswegen ich in diesen Film reingegangen bin. So, das will ich ja sehen. Weil ich habe genug Epigonen von Stirb langsam, die mir genau das geben. Und dann ist ja nur die Frage, ja gut, jetzt hat er eben ein rotes Kostüm an, anstatt einen Schwanz wie Steven Seagal. Also so ein Pferdeschwanz am Kopf, meine ich. Ne?
Aber es ist dieses Schema F. Es ist dieses, wir haben jetzt die Avengers und in New York kommen auf einmal eine Riesenarmee und das sind alles No-Names, die jetzt einfach einen nach dem anderen wegballern, um zu zeigen, wie toll sie sind, statt dass sie sich mit einem richtigen Gegner, duellieren.
Genau, du kannst den Jürgen Max nennen. Diese Filme guckt und dann sagt, guck mal, hinten ist Jürgen gestorben.
Dieter. Jürgen, ja, Dieter.
Genau. Jürgen war Familienvater und der Weihnachtsmann hat ihn weggemacht.
Wolfgang. Nee, Kunibert. Alle dabei.
Ihr wisst doch, was ich meine. Ich finde das immer relativ schnell ermüdend, wenn sehr viele hintereinander auf verschiedene Weise weggemacht werden. Das kannst du kurzer halten.
Nicht unbedingt, kommt drauf an. Also in dem Film fand ich es durchaus unterhaltsam.
Ich hätte
übrigens
noch einen anderen Kritikpunkt. Und da würde es mich interessieren, was ihr dazu sagt. Das ist ein Kritikpunkt, den hatte ich aber schon bei der Erstsichtung. Und ich hatte den Film größtenteils halt wieder vergessen. Jetzt habe ich ihn gestern nochmal geguckt. Und ich bereue auch nicht, da irgendwie 4 € oder 3 € für ausgegeben zu haben bei Prime. Aber was mich so ein bisschen stört, ich bin ja so Miesepeter. Und ich hatte irgendwie gehofft, dass der Film ein bisschen kritischer mit Weihnachten an sich umgeht. Aber es macht er ja gar nicht. Der findet Weihnachten ja richtig, richtig arschgeil. Also in diesem Film ist Weihnachten einfach das Beste, was geht. Und okay, bei so normalen Weihnachtsfilmen, also dass Chevy Chase am Ende doch feststellt, so, okay, die Familie ist scheiße, aber wisst ihr was, Weihnachten ist toll. Okay, nehme ich. Aber bei Violent Night hätte ich es, glaube ich, echt geiler gefunden, wenn der Santa Claus irgendwie sagt, so, weißt du was, Weihnachten kam mir am Arsch. Und ich finde, das ist eine vertane Chance, weil ich finde, wir brauchen mehr Weihnachtsfilme, die dieses Anti-Weihnachtliche mal durchziehen. Aber nein, das tut er nicht. Das finde ich ein bisschen schade.
Aber da
merkst du halt ganz klar, großes Studio. Das ist ganz klar großes Studio.
Nee, es ist nicht nur das große Studio. Ich würde da mitgehen und würde auch sagen, ey, pass auf, mich würde das freuen, wenn diese Thematik drin ist, aber dann wäre der
Film
noch
länger.
Du
kannst
dann
das einfach
noch irgendwie
anfangen,
mehr
aufziehen. Aber der macht überhaupt kein Bohai darum, dass der Weihnachten echt komplett durch, also geil findet. Also klar, Santa Claus ist genervt, ja, aber ansonsten, das kleine Mädchen findet man ja total toll. Du merkst ja, sorry, aber wenn du 3 Filme gesehen hast, dann weißt du sofort, also Santa Claus wird das überleben und Santa Claus wird am Ende auf jeden Fall wieder Weihnachtsfan werden. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ja.
Und das Mädchen auch.
Ja, also gut, es ist sehr viel, also wie gesagt, es ist kein Film mit Tiefgang und wie ich ja schon gesagt habe, es ist sehr viel, was du halt einfach von Anfang an dir irgendwie klar ist, wo dieser Film hinläuft.
Ich habe deine Kritik gelesen, Stu, und fand den Gedanken spannend. Bin selber aber ein viel zu großer Weihnachtself. Ich liebe Weihnachten. Deswegen,
Ich liebe auch Filme, die Weihnachten
toll finden. Mein Lieblingsweihnachtsfilm bleibt Single Bells, weil es ist der einzig wahre Weihnachtsfilm für mich, weil bei dem Film endet, der Film endet damit, dass der Baum angekotzt wird und die Hauptrolle wirklich sagt, ich hau hier ab, ich habe keinen Bock mehr. Das sei mal gesagt.
Single Bells. Ich weiß nicht, welchen
Weihnachtsfilm. Ja, ist aus 90ern so ein TV-Film mit Martina Gedeck.
Okay.
Ja.
Okay. Ich habe, glaube ich, keinen Weihnachtslieblingsfilm, aber ich habe auf meiner Weihnachtsliste stehen sowohl Actionfilme als auch kitschige Weihnachtsfilme. Also ich bin Fan von beiden.
Harry Potter 1. Nee, also
ich würde es per se auch besser finden, wie es du sagst, dass es irgendwie auf so einer Note endet, weil insbesondere in diesem Film geht es nur um Geld zum Beispiel. Und die Message sollte ja eigentlich sein, ja gut, es sollte nicht um Geld gehen, es sollte irgendwie um andere Dinge gehen, aber es wird ja auch komplett vergessen. Also die machen so ein paar Fässer auf, um dann irgendwie was klarzumachen, eine Kritik klarzumachen, nur um dann nicht die Eier in der Hose zu haben, letztlich weit genug zu gehen. Und ich glaube, vielleicht ist das direkt der Punkt oder der Hauptkritikpunkt. Egal, was der Film macht oder egal, was er anstellt, am Ende hat er nicht die Eier, das so durchzuziehen, wie es sein könnte. Und wir haben eben gerade über die FSK 16 gesprochen, die ich vollkommen okay finde. Und insbesondere der letzte Effekt, wenn er den einen durch den Kamin zieht und dann nur noch diesen blutigen Torso da hat, das ist verdammt brutal. Aber fairerweise, und da gebe ich du einfach recht, es könnte mehr sein. Und vielleicht wäre es günstiger gewesen, wenn kein Major-Studio den Film bekommen hätte, sondern ein kleineres Studio, um dann eben genau sowas zu machen, um vielleicht zu sagen, dass der Weihnachtsmann am Ende sagt, ey, eure Familie, es kümmert euch nur das Geld, fickt euch, ihr habt mir gezeigt, Weihnachten ist einfach nur noch eine Geldgeschichte und es geht nur noch um Geschenke und ähnliches. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wäre ein schönes Ende gewesen, bin ich bei Stu.
Aber es geht doch darum, dass die Eltern wieder zusammengefunden haben.
Ja, aber wir wussten ja eigentlich nicht mal, wo das Problem ist.
Ja, stimmt.
Das stimmt so, allerdings.
Der Film, der sagt dir irgendwann, und das meine ich auch mit diesem unnötigen Ballast, der Film sagt dir irgendwann von der Kleinen, oh, ich wünsche mir vom Weihnachtsmann, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen. Bis zu dem Zeitpunkt, als sie das sagt, hatte ich gar nicht das Gefühl, dass bei den beiden irgendetwas nicht funktioniert.
Es wird doch nicht wirklich erwähnt, was bei denen nicht funktioniert. Und stimmt, es ist nachher auch nicht mehr relevant, dass so der Freund von der Schwester quasi getötet worden ist. Es ist völlig uninteressant.
Ja. Ja, und
ist das eigentlich auch eine Komödie?
Ja. Ja.
Ist das eine Weihnachtskomödie? Ist das eine Actionkomödie?
Ja. Als Actionkomödie, als weihnachtliche Actionkomödie.
Also, das ist ganz interessant, weil da sind halt ein paar Momente, die eigentlich fast sadistisch sind. Also wenn er ihm irgendwie diesen Weihnachtsstern ins Auge rammt und dann den Strom anschaltet und dann stirbt er am Stromschlag und dann fängt er an zu brennen. Aber das hättest du auch anders inszenieren können. Aber der Wirkola macht das schon sehr deutlich als Komödie, aber auch schon so als so Komödie, dass ich glaube, also meiner Mutter würde es nicht gefallen. Das kann ich ganz sicher sagen.
Also für mich sind dann diese Szenen halt dann einfach so überspitzt und dann in der Hinsicht schon wieder brutal, dass ich halt schon wieder so einen
Entschuldigung bitte, Theresia, ich unterbreche gerade, aber ich muss gerade in die Zentrale nach Marl schalten. Ich höre gerade, Herr Kühne, wir haben eine Biersituation. Herr Kühne, wir haben eine Biersituation. Bitte klären Sie uns auf.
Ich habe noch ein Ersatzbier und das Ersatzbier ist
Dankeschön,
ein Dankeschön,
Theresia, du kannst weitermachen.
Okay. Schön. So, jetzt habe ich meinen Gedanken verloren. Dankest du.
Also, was mich vielleicht... Schön, okay. Ja. Mhm. Du hast ihn wieder?
Ja, nicht, ich habe den Gedanken nicht wieder. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das dann gute oder schlechte Neuigkeiten für euch sind. Für mich sind es an und für sich gute Neuigkeiten, weil ich freue mich. Nächstes Jahr gibt es einen zweiten Teil. Yay.
Ja. Ey, kannst du machen.
Okay.
Bin ich dabei.
Also, wie gesagt, es fehlt mir noch der Rentierschlitten mit dem Hubschrauber.
Also ich weiß nicht, ob es diese Szene gibt. Also es gab ja schon, also ich glaube, es wurde sehr schnell nach dem ersten Teil auch angekündigt, dass es einen zweiten Teil geben wird, weil der doch sehr erfolgreich gewesen ist. Ich glaube, zum einen fiel dann das in diese Writers-Strikes mit rein, dass das dann alles sehr lange gedauert hat. Und Writers-Strikes, ja, ich habe perfektes Englisch.
Leute, Texanerin, du.
Ich hab zuppelt ihr Lust.
Deswegen hast du heute den Hut auf. Ich hab mich noch gewundert, was sieht denn an Theresia heute anders aus? Aber natürlich, es ist der Cowboy-Hut. Und deswegen hast du so häufig deine Gürtelschnalle gezeigt. Writer's Strike.
Verrat doch nicht über alles. Und
hast du auch Sporen an den Stiefeln?
Nee, die habe ich noch nicht. Die wünsche ich mir zu Weihnachten.
Okay, die kommen bei Teil 2.
Nee, aber es wird Teil 2 geben. Ich hatte gehofft, dass der heuer schon kommt, aber leider wurde jetzt, glaube ich, für nächstes Jahr Gott sei Dank angekündigt und es soll irgendwie mehr zum Background von der Figur geben. Man, glaube ich, ich habe auch irgendwie gelesen, dass man auch dann Mrs. Klaus kennenlernt. Also ich bin gespannt, was uns an dem zweiten Teil geboten wird. Ich muss sagen, ich freue mich schon darauf.
Finde ich gut und ich hoffe einfach, dass die, wenn der Film, der war ja ein veritabler Erfolg, ich hoffe, dass sie jetzt einfach die Möglichkeit nutzen und sagen, okay, das, was wir eventuell in Teil 1 nicht machen konnten oder wo wir eventuell noch so vom Studio da so eine Art, so, nee, komm, lass mal. Mhm. Würde mich einfach freuen, wenn die jetzt in Teil 2 sagen würden, so, okay, also ihr wolltet Weihnachtsmann, jetzt kriegt ihr Weihnachtsmann. Und
ja,
dann einfach komplett mal steil drehen. Und die Idee mit Miss Santa, also ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, er hat ja häufig in dem Film im ersten Teil von Miss Santa gesprochen, dass er die wiedersehen will und so. Finde ich nett. Also, ja, her damit.
Nee, also da bin ich jetzt eben auch gespannt, was dann so storymäßig passiert. Also da habe ich jetzt noch nicht so viel gelesen, also sondern eher, dass man halt dann so seinen Background, den Nordpol, Mrs. Santa irgendwie kennenlernt. Also da bin ich halt dann echt gespannt. Und wie du sagst, ich hoffe auch, dass sie sich da dann irgendwie noch mehr irgendwie trauen. Also
ey, wäre super, wenn einer von diesen Bösen überlebt hat und sagt, ey, das war der richtige Weihnachtsmann, und dann würden einfach so ein Sondersquad würde dann zum Nordpol gehen und sagen, so Weihnachtsmann, du hast, also komm, sind wir ehrlich, es wird wahrscheinlich drauf hinauslaufen, im zweiten Teil kommt der Vater oder der Bruder von dem Bösewicht an und sagt, okay, du hast meinen Bruder umgebracht, jetzt bringe ich dich um, Weihnachtsmann. Und dann ganz ehrlich, die können zum Nordpol gehen und können da alles kaputt schießen und der Weihnachtsmann sagt, Rentiere, fresst alle.
Das wäre aber sehr, sehr, sehr nah dran an Stirb langsam 3. Du, worauf ich eigentlich noch hinaus will, ist, was wir bis jetzt immer besprochen haben bei solchen Filmen ist, wie fanden wir den Bösewicht?
Also ich mag John Leguizamo echt ganz gerne, aber ob es jetzt John Leguizamo wäre oder ein Türstopper, würde jetzt keinen Unterschied geben. Ich fand den eigentlich nicht besonders gut.
Aber,
schöner, ich fand den, also, sagen.
Vor allen Dingen, er hat die Person getötet, um die es mir am meisten leid getan hat, nämlich den armen Wachmann. ja. Ich fand es dann ein bisschen komisch, dass der dann auf einmal in diesem Panic Room war, wo ich gedacht habe, wo kommst du jetzt her? Also ich finde, er hat es nicht schlecht gespielt, aber er hat genervt. Also mich hat er genervt.
Ja, aber es liegt nicht an dem Schauspieler, also John Leguizamo ist nicht schuld dran.
Diese Figur
ist scheiße gespielt. Also er hat die scheiße geschrieben. Die ist einfach scheiße geschrieben.
Oh, come on. Also ganz kurz. Das Gespräch mit dem gefesselten Weihnachtsmann über sein eigenes Weihnachten und den Neid auf die Nachbarn. Also ja, man hätte mehr draus machen können, aber das hat mir gefallen, dass er quasi insgeheim noch eine Rechnung offen hatte mit dem Weihnachtsmann. Der Aspekt hat mir gefallen, aber sonst fand ich den halt, der hat immer dieses, er macht nicht wirklich was Böses, außer dass er ein paar Leute umbringt. Aber du hattest nie Angst um die Geiseln, dass er denen jetzt was tut, weißt du? Also den relevanten Geiseln, natürlich bringt er sozusagen das Personal um, so, klar, von Anfang an. Aber es war klar, dass er sozusagen den Geiseln nichts tut und es war so, ja, komm, ich kann dich nicht wirklich ernst nehmen. Und das ist so ein bisschen schwierig.
Bei mir ist dann immer so, einerseits will er irgendwie der harte Typ sein und der skrupellose Typ, der irgendwie alles tut. Und dann war da diese Szene auch, wo dann der Sohnemann, also der Insta-Heini dann sagt, hey, du kannst uns nicht alle erschießen, weil vielleicht weiß einer von uns ja, wo das Geld ist. Und dann er so, fuck, ich hasse diese Familie. Dann war das wieder so ein lächerlicher Moment, wo dann irgendwie wieder seine ganze, wie ich finde, seine ganze Strenge, seine ganze Härte wieder irgendwie zunichte gemacht hat.
Ja, und da haben die ganzen Bösewichte alle
versucht,
diesen
Hans Gruber zu sein. So, also er versucht Hans Gruber zu sein, so ihm geht's ums Geld und er ist skrupellos und natürlich erschießt er den Wachmann, aber irgendwie so richtig böse ist er dann nicht. Am Ende ist es aber so, auch was du gerade sagtest hier mit dem, er hat noch eine Rechnung mit dem Weihnachtsmann offen, das ist ja völlig irrelevant. Er hat ja nur Weihnachten genommen, weil dann eben alle Familienmitglieder da sind und er mehr Geiseln hat, die in irgendeiner Art und Weise umgebracht werden können, was er nicht tut.
Richtig.
Er kann die Leute da einschleusen. Und dann auf einmal kommt so eine Backstory, so ja, im Übrigen, ja, ich habe auch ein schlechtes Weihnachten gehabt und ich mag Weihnachten nicht und ich habe an Weihnachten meinen Vater vielleicht umgebracht, so. Also wo kommt
Moment,
das jetzt
das
her?
Ich dachte, es sei der Opa, der Nachbar.
Oder der Opa.
Das ist der Nachbarsopa.
Oder der Nachbar.
Er hat einfach seinen ersten Mord gemacht an Weihnachten.
Ja, ja, und
das ist für ihn in seiner kriminellen Karriere schon ein wichtiger Tag gewesen.
Ja, aber es tut ja auch genau gar nichts zur Sache. Es ist ja vollkommen egal.
Eben, das ist das verschenkte Potenzial. Weil diese Idee finde ich eigentlich sehr schön, aber am Ende hat er nicht die Gravitas, das irgendwie, dass man daran hängt, dass da jetzt, man weiß, da ist eine Rechnung offen. Die wird angeteasert, ist dann aber nicht da und das wird von dem Schauspieler nicht getragen, weil dadurch sind die sind viel zu sehr mehr Joe Pesci und dieser andere Typ aus Kevin allein zu Hause als ein Hans Gruber. Und das ist mein Problem. Da hätte den, also natürlich muss man das, deswegen habe ich vorhin gefragt, ob das eine Weihnachtskomödie ist. Natürlich musst du dieses Komödiantische ein bisschen reinbringen und das so ein bisschen überzeichnen, aber ich finde, da haben sie es nicht geschafft, die richtige Mischung zu finden. Ich finde, da hätten sie mehr bringen können. Mehr serious shit.
Ja.
So, also haben Sie noch eine Meinung dazu?
Ich mag schon Leguizamo, aber die Rolle ist nicht gut. Das liegt aber nicht an ihm, sondern am Drehbuch. Die funktioniert für das, was sie tun soll, ganz gut, weil er eben auch ein Arschloch ist. Aber ja, ja, geht, glaube ich, soweit okay. Aber es ist, also man wird sich an viele Sachen an Wild Night erinnern, aber nicht an den Bösewicht. Das und stimmt. Meine Theorie zum
eher noch an die anderen, weil die auch alle spektakulär, also nicht spektakulär, aber weil wie sie sterben, also mehr, man erinnert sich vielleicht mehr dran.
Also sie haben ja teilweise auch ein bisschen Pech, also der eine Typ, der sich den Nagel so genau anguckt, dass die Bowlingkugeln auch wirklich so.
Das ist so bescheuert.
Das ist so witzig.
Die schwächste Szene. Das ist die schwächste Szene des ganzen Films.
Nein, das ist eine der witzigsten Szenen, weil ich mir immer gedacht habe.
Dummbeutel, unrealistisch.
Ich möchte
mir
Kevin
den Nagel
allein
so genau
zu
an,
Haus.
Dass er mir in meinen Kopf landen kann. Scheiße.
Also aber, das ist das Problem mit dem Film. Das ist das Problem.
Die Szene hat mich so aggressiv also, gemacht. Das ist
was,
so
was
blöd.
Was ich ganz interessant
so
finde, es gab blöd. Mal vor ein paar Jahren diese Reihe von Honest Trailers, Honest Action, wo sie halt Kevin allein zu Hause genommen haben und einen Arzt gefragt haben, hör mal, wenn das wirklich passiert wäre, wie, ja. Was wäre mit den beiden Einbrechern passiert? Und der Arzt meinte halt so, okay, der wäre da gestorben, der Typ wäre da gestorben und so weiter und so fort. Und er hatte jetzt das Gefühl, es ist so ein bisschen halt Kevin Lyne zu Hause, aber diesmal haben die Fallen halt ein bisschen übertriebene Auswirkungen. Aber das mit dem Nagel muss ich auch sagen, so, weil ja auch gerade dann über ihm die seine Assistentin oder diese Blondine noch irgendwie die Bowlingkugel runterschubst und so, da muss ich sagen, so, ah, ja, ich verstehe den Witz, aber er hat bei mir nicht gefruchtet.
Also,
es reicht, eine Bowlingkugel auf den Kopf zu kriegen. Du brauchst nicht einen scheiß Nagel, der noch reingeht. Es ist so, also wenn eine Bowlingkugel aus einer gewissen Höhe aus deinem Kopf fällt, bist du tot. Vorbei.
Ja.
Brauchst du keinen Nagel.
Also ich verstehe diesen Witz schon auch, aber für mich war das auch zu platt. So quasi, oh, ich halte mir jetzt den Nagel so hin, damit mich genau die Bowlingkugel trifft. Das war mir, einerseits fand ich es wieder witzig und andererseits
ich meine,
dachte ich mir,
allgemein,
oh,
das
ist sowas sehr
dass diese anscheinend
okay.
Super professionellen Söldner es nicht schaffen, eine 10-Jährige zu catchen. Ja, und wirklich in jedem Fall. Aber gut, das ist halt diese Filmlogik. Das ist okay. Wobei ich da...
Ich hatte meinen Spaß mit der Szene, weil ich immer
vielleicht
wollte,
ist es der echte
was passiert, wenn die Fallen von Kevin allein zu Hause auch mal wirklich
wobei ich Kevin,
wehtun.
Wobei ich Kevin irgendwie dann noch sympathischer
mehr
finde als das Mädchen, muss ich sagen. Das Mädchen fand ich auch ziemlich nervig, wenn ich ehrlich bin.
Ja, jede Figur außer David Helber, und den fand ich wirklich gut, aber jede andere Figur war nicht gut.
Leider, ja.
Ist leider, muss man leider so sagen, ja.
Ja. Also, der trägt das.
Ja, gut. Sonst noch ein Punkt. Ansonsten bin ich zu meinen Quizfragen ist übertrieben. Also zum Bodycount-Quiz und zu der Zusatzfrage
beides.
Übergehen.
Sollen wir vorher noch ein kurzes Fazit abgeben oder machen wir das später?
Darf ich noch einen Satz sagen von wegen der Vorhersehbarkeit des Filmes? Ich habe ja keinen Trailer gesehen, gar nichts. Die Anfangsszene, wo sich die Mutter beklagt über das schlechte Catering, war mir sofort klar, die Caterer ist ein Gangster. Allein mit diesem Satz, diesen schlechten Caterer, war für mich vorbei, war klar.
Wo sind die Gangster,
gesagt,
die Caterers
sind
die
Gangster? Du hast ja auch genau gesehen, wer gehört wirklich zum Personal und wer ist der Böse. Ich meine, die Böse schauen dann einfach böse aus. Also, sagen wir mal ehrlich.
Ja, ich muss sagen, ich habe am Anfang, muss ich gestehen, nicht so ganz genau hingeschaut, sondern ein bisschen mehr den Film gehört und dann später alles geschaut. Ja, aber mit dem Satz war vorbei.
Ich weiß nicht, bringe ich jetzt die Regeln nur an oder
mach,
müssen wir
jetzt
das Fazit geben? Ich habe keinen
Plan mehr. Du bist jetzt in der Scheidegewalt.
Du hast die Macht.
Dann, ich habe die Macht. Gut, dann gibt's jetzt, dann möchte ich jetzt von euch wissen, wie viele Leute, würde ich jetzt zum Bodycount-Quiz überleiten und wie viele, was eure Schätzung ist, wie viele das in diesem Film getötet wurden. Onscreen und offscreen, offensichtlich.
Offscreen?
Ja, du siehst dann, glaube ich, nicht jeden einzelnen Tötung von dem Personal.
Wer beginnt?
Also, immer der fragt. Weiß ich. Max beginnt.
Okay, also ich sag mal, in der Hütte von dem SWAT-Team, das waren so 20. Nachdem er die zwei Fuzzis gekillt hat, hat er auf der Liste noch 6 gehabt. Das wären dann 28. Von der Familie stirbt noch einer. Das sind 29. Santa stirbt ja nicht. Ich sag 29.
42.
Okay, ich finde, dass Max' Rechnung sehr gut klingt, aber er hat halt komplett das Personal vergessen, was stirbt am Anfang. Und deswegen...
Genau. Und
deswegen,
das Scheiße!
Verdammte Kacke!
Deswegen
sag ich,
gesagt, ich rechne nochmal 10 drauf, ich sag 39. Also wir haben 29, 39, 42.
Ich sag 42.
39 versus 42. Wow.
Also die Zahl, die ich immer ergoogelt habe, ich weiß nicht, ob sie tatsächlich stimmt, das ist die Zahl, die mir immer angezeigt worden ist. Bei All Out of Bubblegums wurde mir der Film leider irgendwie nicht angezeigt. Ich habe eine Zahl, das waren 64. Ja.
Lass mich feiern.
Nee, Theresia, das ist doof. Das
vielleicht
ist doof, Theresia.
Vielleicht
sollten
wir dieses All Out of Bubblegum einfach vielleicht mal was anderes nehmen.
Nee, bei All Out of Bubblegums wurde mir der Film gar nicht angezeigt. Ich habe immer gegoogelt und die Zahl, die mir immer angezeigt worden ist, war 64.
Ja, natürlich sind es 64. Das ist näher dran an den 42. Ist vollkommen klar. Das ist vollkommen klar.
Ja, ich habe das ganze Personal vergessen. Ich habe verdient verloren.
Super, Freunde. Er hatte recht. Ich hatte einfach recht.
Jetzt noch die Frage für die Profis, wenn sie die immer sehr viele Weihnachtsfilme schauen. Und sie, die Namen wurden auch in diesem Film wieder genannt. Wie heißen die Rentiere?
Zwei haben sich aufeinander gereimt.
Ja?
Mehr weiß ich
nicht. Sag mal, jetzt mal ganz ehrlich, was ist das denn für eine blöde Frage? Es gibt Rudolf und alle anderen. So.
Rudolf gab es eben nicht. Rudolf war doch nicht dabei. Rudolf war früher mal dabei oder so.
Ja, aber der
war nicht dabei.
Also.
Andere Frage,
aber
wie heißen die Rentiere?
Also ich meine, es gibt
Blazer und Rudolf.
Es gibt
Blazer.
Es gibt Blister. Und mehr kann ich nicht.
Taser.
Aber
es gab auch Taser.
Taserface.
Die spielen alle auch in voll auf die Nüsse mit.
Vor allen Dingen hat er zum Schluss auch nochmal genannt. Also sie heißen, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner und Blitzen.
Sie hat Vixen gesagt.
Doch, Dancer. Dancer, habe ich immer gesagt.
Dann hast du die Runde gewonnen, weil er, glaube ich, zumindest einen wusste. Ja, keine Ahnung.
Blitzer, Donner und was? Wichser?
Dasher, Dancer, Prancer, dann Vixen mit V geschrieben, nicht was jetzt
Vixen
irgendwas ihr denkt. Comet, ja. Cupid, Donner und Blitzen.
Was wir denken, hat sich in deinem Kopf nur manifestiert. Theresia.
Ja. So.
Ist das die Bedeutung
wie
von manifestiert?
Wie heißen die Rentiere? Boah, ich komme jetzt nächstes Mal auch mit so einer blöden Frage.
Ja, allerdings. Und jetzt noch die Theresia-Frage. Das kommt sofort konsequent in jeder Folge.
Genau.
Und jetzt noch die Theresia-Frage.
Die Theresia-Frage.
In End of Days. Wie heißen die Erzengel?
In Stirb langsam. Wie hießen die Geisel in der zweiten Reihe?
Hank Peterson.
Als Hans Gruber.
Welche Farbe?
Maria.
Hatte der Mantel von.
Welche Farbe hatte das Gasthaus an der Lorgiven Street?
Ja, also ich muss jetzt hier mal kurz, intervenieren, weil so geht das nicht. Ich finde es unglaublich asozial, dass hier so zwei Vandalen einfach Theresias Moderation hier so an sich reißen und kaputt machen. Theresia, es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich, wirklich leid.
Weil du gewonnen hast.
Bitte mach weiter. Und wenn die beiden Idioten weiter so blöd rumlabern, gib mir ein Zeichen, dann hau ich denen auf die Nuss.
Ganz kurz, die Moderation ist auch vollkommen einwandfrei. Es geht nur um diese eine Frage. Ist doch total witzig. Ja.
Und um diesen Cowboy-Hut, den sie da aufhat. Der macht ja, mich immer
Kühne,
noch
pass auf, damit irritiert ich möchte, sie uns auf, schon die ganze sagt das Zeit. Nicht, aber du musst aufpassen vor Theresia. Die ist bei der Viehzuchtbehörde. Die kennt keinen Spaß.
Was ist eine Behörde?
Die Viehzuchtbehörde.
Ja, ja, die gibt's schickt mir irgendwelche nicht. Rentiere nach Hause.
Das ist der heiße Scheiß.
Mit ne? Sporen.
Wie heißen bei Vergiss. König der Löwen die beiden Elefanten, die vor dem Ding knien?
Du bist nur ein Zauber, weil du es nicht wusstest. Das ist eine Frechheit.
Das gebe ich auch zu.
Schön.
So, jetzt wieder, damit wir wieder sowas ähnliches wie roten Faden durch diesen Podcast kriegen.
Also
frag Schoki, ob es vielleicht ein Sepsis ist.
Schoki, ist das normal?
Befeuchtende Tropfen.
Ich habe nur Bier hier.
Ja, versuch's, keine Ahnung.
Ah, Dr. Schuck, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Theresia, Entschuldigung, ja. Ich habe dich unterbrochen.
Ja, Theresia, roter Faden.
Ich bin es gewohnt.
Roter. Theresia, ich möchte dir ein freundliches Jiha zu dir nach Hause schicken.
Dankeschön. Trotzdem jetzt nochmal zum, vielleicht mache ich jetzt den Bogen auch falsch, aber trotzdem jetzt nochmal zum Fazit des Films. Also von meiner Perspektive, ich habe immer noch Spaß mit dem Film, bestimmt zumindest an bestimmten Szenen. Und ich wünschte halt wirklich, also ich finde den Film nicht schlecht, er unterhält mich immer noch. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass sich der Film auf meine Weihnachtsfilmliste gemogelt hat oder geschummelt hat, aber ich würde gerne nochmal diesen Film mit diesen, also so wie es Max gestern gemacht hat, diesen Film einfach dieses erste Mal sehen, man weiß nicht hundertprozentig, was einen erwartet und dann einfach diesen, ich würde gerne noch mal dieses Gefühl haben, als ich diesen Film zum ersten Mal im Kino gesehen habe und einfach nur Spaß hatte mit dem Film und aus dem Film rausgegangen bin und auch ja, wie gesagt, ich war halt einfach froh, diesen Film gesehen zu haben, er hat Spaß gemacht und dieses Gefühl hätte ich halt gerne wieder und leider schafft es der Film mir nicht mehr, dieses Gefühl zu übermitteln. Wie geht's euch?
Also ich hätte gerne von dem Film einen Kühne-Cut, wo ich einfach 20 Minuten belangloses Gelaber rauskürze, einen knackigen 90 Minuten hätte und dann hätte ich noch mehr Spaß damit. Aber ich bin bei dir. Also ich glaube, wir haben viel gewettert. Der macht immer noch Spaß, zumindest dann, wenn er eben dann auch in die Vollen geht. Und ich kann nicht sagen, dass ich den Film ausgemacht habe und sagte, oh, ich bin mir sicher, dass der bestimmt das eine oder andere Mal noch bei mir im Player landen wird. Ich habe ihn mir ja auch extra für die Aufnahme gekauft, muss man ja dazu sagen. Ich habe ja keine Kosten und Mühen gescheut, um mir diesen Film auch eben als physisches Medium zuzulegen. Und er wird noch ein paar Mal bei mir laufen, das weiß ich auf jeden Fall. Und das eigentliche Ärgerliche ist nur, er könnte geiler sein. Ich glaube, das ist der passende Satz dafür. Er ist okay, aber der könnte geiler sein.
Gut. Max?
Ich würde es so sagen, also es gibt ja dieses Potenzial und da hoffen wir jetzt einfach mal, dass der zweite Teil das dann ausschöpft, nach dem Motto, der erste war ein Erfolg, jetzt haben wir das Budget für den zweiten Teil, wo Rentiere einen Hubschrauber platt machen. Dementsprechend werde ich mir dann die Box, wo Teil 1 und 2 zusammen sind, secondhand vielleicht eines Tages zulegen. Im Großen und Ganzen sage ich, es gibt ganz, ganz, ganz viele Filme, die besser sind. Und ich glaube, ich würde ihm so 4,5 von 10 Punkten geben. Und es ist, der Santa macht Spaß. Aber auch nur der Santa im Prinzip.
Ja, ich glaube, bei mir. Ja.
Dann darfst du gerne noch dein Fazit geben und dann kannst du dann auch gleich zu deinem.
Nein, bevor du seine Filmwahl machst, habe ich gleich noch eine Frage an euch.
Okay,
also dadurch, dass ich ihn halt schon gesehen habe und wusste, was auf mich kommt und wie spaßig das teilweise ist, war es bei der Zweisichtung schon nochmal ein bisschen nerviger, sage ich mal, bis der mal richtig ins Rollen kommt. Trotz allem macht der Spaß. Trotz allem habe ich die Zweisichtung jetzt nicht bereut. Aber ja, er hat einfach für mich ein paar klare Probleme. Aber die Action macht Spaß. David Harbour ist einfach richtig gut. Und von daher, wenn ihr auf diese Art von Actionfilm steht, gibt es für mich keinen Grund, den nicht zu gucken, gerade jetzt an Weihnachten.
Fertig.
So, Kühne, aber jetzt mal noch du wolltest so
eine,
doch was
eine
fragen.
Letzte schnelle Frage. Was sind eure, also nennt mir mal drei Filme, die zu Weihnachten immer bei euch im Player landen. So, wo ihr sagt, eigentlich jedes Jahr laufen die an Weihnachten bei uns zu Hause. Nennt mal drei. Schuck.
Gibt's nicht. Also gibt's tatsächlich nicht. Es gibt tatsächlich aber Filme für die kalte Jahreszeit. Es wären tatsächlich Harry Potter 1. Bin einfach ein Potterhead. Ist so. Und gibt mir dieses Weihnachtsgefühl. Es gibt tatsächlich Liebe. Ja, ich gehöre zu denen. Und es gibt als dritten Film vielleicht am ehesten noch Stirb langsam. Also wenn ich mir jetzt drei raussuchen müsste, wären das die drei, die ich anschauen müsste zu Weihnachten.
Okay, Theresia?
Bei mir ist es seit ein paar Jahren dieser, ich habe ihn im Podcast schon erwähnt, dieser Animationsfilm Klaus auf Netflix.
Ja.
Der ist sehr schön. Dann auch durchaus der mit Tim Allen, der Santa Claus, der erste Teil. Und bei der Action, ja, also schon auch irgendwie Stirb langsam, aber ich mag auch Tödliche Weihnachten mit Gina Davis.
Ah, ja. Theresia, wir haben Bruder und Schwester im Geiste. Ich sag's die ganze Zeit.
Ich habe den auch schon erwähnt, Single Bells. Das ist, glaube ich, der Weihnachtsfilm, wo ich wirklich immer versuche, den um die Weihnachtszeit zu gucken. Das kann man auch dank der Mediathek. Ja. Das ist eine Komödie. Das ist ein Fernsehfilm aus den 90ern.
Das ist ein Drama,
eine Fortsetzung,
oder?
Der heißt O Palmenbaum. Und in der Regel kann man die Filme bei jeder Mediathek, sei es ARD, ZDF oder Dreisat oder so, immer gucken. Also die laufen auch immer im Fernsehen. Single Bells und O Palmenbaum, genau.
Single Bells.
Wir können ihn auch gerne zusammen.
Also
wir können ihn auch zusammen gucken. Wir können ihn
kommt
auch zusammen
auf die
gucken,
Watchlist.
Wenn ich
kommt auf die Watchlist.
Demnächst besuche und wir dann im
Kino. Nee. Ja, wenn du mich besuchst,
dann
ist die kleine
Stirb langsam im Kino gucken, den ich natürlich auch auf die Top-Liste setzen würde für Weihnachtsfilme. Ich meine, ist jetzt kein besonders großer Pick. Und ich hätte noch zwei Picks. Einmal, ja. Es ist kein Film, aber es gehört für mich dazu. Loriot, Weihnacht bei den Hoppenstedts, muss sein an Heiligabend. Geht nicht anders. und ein Film, den ich, wo ich ganz klar sage, das ist nicht mein Film, aber der hat seine Qualitäten, aber alleine meiner Mutter dabei zuzusehen, wie sie jedes Mal vor Glück luchst, wie Hugh Grant als Prime Minister durch dein Haus da tanzt, ist auch tatsächlich Liebe natürlich. Ein Klassiker, wobei der halt wirklich für mich teilweise echt unangenehm cringe ist. Also gerade mit dem kleinen Sohn von Liam Neeson, der da irgendwie über die Liebe, oh, das finde ich ganz, ganz schlimm. Aber hey, Bill Nighy als Rockstar reißt dafür einiges raus.
Gab's da nicht auch die Lichtdubel für den Pornodreh?
Ja, die gab's auch.
Ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Müsste ich mir vielleicht nochmal angucken.
Und der eine Typ, der nur nach Amerika fliegt, um eine Freundin zu finden.
Oh, das ist der schwächste Teil.
Das weiß ich nicht mehr. Ja, bei mir ist es, der wurde noch nicht genannt bisher, Krampus. Auch eine schöne Horrorkomödie an Weihnachten. Der kommt wirklich sehr, sehr häufig. Ja gut, Stirb langsam, muss. Und ich glaube auch sehr, sehr häufig läuft Schöne Bescherung mit Chevy Chase.
Ah, kenne ich.
Der kommt auch relativ häufig. Und eventuell, weil du Harry Potter genannt hast, ich glaube, so um Weihnachten rum ist auch eigentlich immer die Zeit, wo dann mal Herr der Ringe laufen wird. Theresia, wir haben da noch ein Date, denke
ich
an.
Ich weiß, ja.
Darf ich noch kurz
vor mir?
Tut mir leid, ich habe mich jetzt weiter assoziiert. Auch noch eine kurze Frage stellen, aber die ist wirklich kurz. Kennt jemand von euch Rare Exports?
Der ist gut.
Steht auf der Liste, nie gesehen.
Ja, genau, steht auch auf meiner Liste, nie gesehen.
Okay,
über einen Weihnachtsmann, der
seid ihr bereit für die
Unartigen bestraft?
Okay, ich bin dran.
Ja, sind wir.
Ich habe hier fünf Filme. Was diese Filme gemeinsam haben, ist Folgendes. Es sind alles Genrefilme aus der zweiten Reihe aus den 80ern. Und wir hatten das Spiel ja schon mal und da habe ich so Stichworte genommen, wo ihr auswählen sollt. Ich habe jetzt keine Stichworte genommen, um die Filme zu beschreiben, sondern einfach negative Kritiken. Und ich kann euch sagen, die haben einige davon. Also, pass auf. Also, ich mache jetzt hier Folge. Ich werde jetzt diese fünf, es ist jeweils nur ein Satz, Kritiken vorlesen und dann lasse ich euch drei entscheiden, welchen davon ihr haben wollt. Oder welchen davon ihr ausschließen wollt, okay? Also, hört gut zu. Die erste, durchweg völlig absurd. Die zweite Kritik, die Gewalt ist derart grotesk, niemand wird zusammenzucken. Das dritte ist, brutal, eindimensional, sadistisch. Dann haben wir ein Gewaltspektakel.
Alles gut bisher.
Und das Letzte ist, die Kürzungen machen diesen Stuss nicht besser.
Okay, jeder darf erstmal einen ausschließen.
Ich hau sadistisch raus.
Also
Nummer 3 hau ich raus. Schade. Sadistisch will ich nicht.
Okay,
ich hau sadistisch raus.
Nee, sadistisch also, streichen wir jetzt.
Sadistisch ist gleich verraten, was es ist. Nein. Machen wir das spannend.
Nee, sag doch jetzt.
Ich würde den ersten raushauen mit dem Absurd.
Okay, oh nein, der klang am besten. Völlig absurd. Raus von Theresia.
Ich glaube, ich fand den zweiten sehr, sehr gut. Ich glaube, der sollte
also ich habe hier noch die Kürzung
werden.
Machen den Schluss
besser. Und fünf?
Ein Gewaltspektakel oder aber die Gewalt ist derart grotesk, niemand wird zusammenzucken. Und by the way, diese...
Also ja. Ein Gewaltspektakel
und
nochmal,
Erinnerung,
ist auch
das sind Filme aus den 80er Jahren und diese Kritiken kommen auch aus den 80er Jahren. Ne? Also... Okay.
Ich möchte,
gut,
dass ein Gewaltspektakel
müsst ihr
auch
euch jetzt und
wird.
Wir müssen entscheiden zwischen...
Okay.
Was haben wir jetzt
die
noch?
Die Kürzungen machen den Stoß nicht besser... Oder aber, die Gewalt ist derart grotesk, niemand wird zusammenzucken.
Pass auf.
Ich bin auf jeden Fall für die Kürzungen.
Warte.
Ich bin für die Kürzungen. Vorbei.
Sollen wir ein Gentleman's Agreement machen und einfach...
Nein, jeder hat eine Stimme.
Theresia
wäre dafür. Weil
ich hätte Theresia die Wahl überlassen. Weißt du was? Dann nehme ich die andere.
Demokratie, Arschgeige. Demokratie.
Nee, pass auf. Weil du die Kürzung nimmst, nehme ich das andere und Theresia darf entscheiden. Und dann darf sie, dann hat sie genau das.
Ja, und in der Hinsicht bin ich jetzt wieder, also Kühne, wir sind Geschwister im Geiste, aber in der Hinsicht, Pate, aber in der Hinsicht habe ich mir auch gedacht, wo ich das gehört habe mit Kürze, habe ich mir gedacht, okay, ich will diesen
also,
Film.
Also kurze Erklärung, sorry, Film, die Kürzung, kurz. Damit ist gemeint, dass der Film in Deutschland jahrelang nur gekürzt erhältlich war. Mittlerweile ist er nicht mehr sowas, ne? Okay, aber Theresia.
Ja,
also,
ist mir ich habe jetzt aber das gesagt und das schneide ich auch
jetzt.
Bei.
Du bist also dafür, besser. Dass das wir die toll. Kürzung machen, den Stoß nicht besser, dass der es wird. Okay, das wird der Film beim nächsten Mal. Gut, ich verrate mal, was der im Finale war gewesen ist. Das wäre gewesen die Klasse von 1984.
Ja.
So, kommen wir jetzt, wie gesagt, es war ein Genrefilm aus den 80ern aus der zweiten Reihe. Das heißt, ihr werdet viele davon nicht kennen, aber ich hoffe da auf Kühne. Ein Gewaltspektakel wäre gewesen Death Wish 3.
Oh Gott.
Durchweg völlig absurd.
Beide bisher schon gut.
Wäre gewesen, das wäre ein Film gewesen, der wurde sogar schon mal Schläferz gezeigt, nämlich Tödliche Beute, Deadly Prey. Und der letzte, der es nicht geworden ist.
Ich bin so sauer auf euch.
Der letzte.
Hey, für den war ich.
Der,
für den war ich
der letzte brutal, sadistisch wäre gewesen, es wäre unser erster Chuck Norris Film gewesen, Invasion USA. Aber okay.
Mann!
Ich glaube, es ist okay.
Gott, ich habe Angst.
Ich will alle davon noch besprechen. Alle.
Das Problem ist, ich hab noch keinen dieser Filme jemals gehört oder gesehen.
Danke, Theresia.
Die Klasse von 84 ist doch das, was am ehesten nicht reinpasst. Aber Invasion USA wäre ja der Hammer.
Kennt ihr den Film Barry Lyndon von Stanley Kubrick?
Wir freuen uns.
Ich habe Angst.
Hat nichts damit zu tun. Also.
Ja?
Nein.
Kurze Frage an Kühne, der das jetzt hier schon sehr lange macht. Du hast ein besseres Gedächtnis. Hatten wir schon mal einen Actionstar, der gebürtig aus Brüssel kommt im Thekencast? Richtig, stimmt. Okay.
Natürlich, Sudden Death.
Der Film, den wir beim nächsten Mal besprechen, ist Jean-Claude Van Damme, der Kickboxer.
Yes! Geil! Weil ich glaube, das ist was man mal gesehen haben muss von Van Damme.
Warte. Habe ich
also
den gesehen?
Ich kenne durchaus einige Filme von Jean-Claude Van Damme, aber der ist mir auch noch nicht untergekommen.
Ist das Karate Tiger 3?
Ich kenne drei Filme von Jean-Claude Van Damme. Das wird Nummer 4.
Ich kenne den, mit den, wo er ein Zwilling ist. Und ich kenne den, da wo irgendwie seine Frau und Kind entführt wird. Wo er irgendwie nach so einer Insel
mal so,
ist, wo eigentlich das Tod steht, ist irgendwie so ein ganz komischen...
Ich schicke in den Chat mal ein GIF von einer Szene aus dem Film. Die solltet ihr eigentlich kennen, wenn ihr im Popkulturellen ein bisschen auf Zack seid. Und ich bin mir sicher, wir werden sehr viel über diese Szene reden.
Ein bisschen.
Ist das,
ja, der,
ist
das der mit dem Bruder?
Ja, ne? Oh, toll. Toll.
Geil. Also ich freue mich. Also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wir haben genau den richtigen rausgesucht. Geil.
Ja, das war, ja, den habe ich gesehen.
Der, ich fand ist, den auch ganz
spaßig. Ich habe auch gar nicht so schlecht bewertet.
Ich bin gespannt. Okay, also beim nächsten Mal schön. Jean-Claude Van Damme, doch, der Kickboxer, aka Karate Tiger 3.
Ich freue mich.
Ja. Schön.
Machen wir.
Jo, dann wäre das Thema auch erledigt. Also ich hoffe, dass dann diese Folge auch veröffentlicht werden kann und dass jetzt hier nicht wieder irgendwelche Totalausfälle sind. Ich drücke
Grüße
uns,
gehen raus an Max.
Ich
würde
nicht
sehr böse
sagen,
wenn ich sage, ich habe mich aufgenommen.
Ansonsten, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Film. Was? Ach Gott.
Oh Mann, wie er sich am Kinn kratzt.
Ich liebe willkommen es, wenn ihr immer Welt in meine Moderation reinquatscht. Finde ich super.
Entschuldigung.
Ja. Ansonsten, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Film. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, also könnte man sich den an Weihnachten durchaus anschauen. Also wie gesagt, also wir fanden ihn ja durchaus auch sehr unterhaltsam. Ansonsten danke, dass ihr uns dieses Jahr über so hoffentlich zahlreich gehört habt. Und ja, wünsche euch noch schöne Weihnachtstage und ja, bleibt uns treu. Ansonsten darf sich jetzt der Reihe nach Kühne, Max und Stu verabschieden und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder.
Also ich hoffe, dass diese Folge noch vor Weihnachten rauskommt, dass ich jetzt einfach allen frohe und besinnliche Weihnachten wünschen darf. Wenn die Folge nach Weihnachten rauskommt, ist es ziemlich albern, dass ich jetzt allen frohe Weihnachten wünsche. Aber es war ein schönes Jahr mit euch. Wie gesagt, ihr seid meine Superfreunde. Und ich freue mich auf das nächste Jahr. Ich freue mich auf Kickboxer 3 und es hat mir super viel Spaß gemacht. Und freue mich aufs nächste Mal.
Ich wünsche euch gesegnete Ostertage.
Ja, ich komme als nächster. Also, Theresia, vielen Dank für die Filmwahl. Vielen Dank für die Moderation. Und ich wünsche allen Zuhörern.
Da ich der Idiot bin, der das alles hochladen muss, muss ich es ja gleich morgen irgendwie fertig machen. Sonst kriege ich halt Ärger von den drei Pappnasen. Aber gut, sei es drum. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Bis zum nächsten Jahr. Haut rein. Und wenn es an mir gegangen wäre, wäre es der Frisch 3 gewesen. Ich sage es nur.
However,
tschüss.
Von einem Glas kann man nicht lustig sein.
And that's why.
Komm und schenk noch ein Gläschen ein.
Sure, why not?